my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 10. August 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenüberblick. AKW Betznau war übers Wochenende abgeschaltet und ist inzwischen wieder am Netz. Ein Gespräch mit Dr. Rudolf Rechsteiner, Vizepräsident der TRAS, des Trinationalen Atomschutzverbandes. AfD-Wählern auf den Zahn gefühlt. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zur Wahlwählerschaft der AfD. Haus 66 in Mannheim, kurz besetzt. Wem gehört die Stadt? Aktion für eine bunte, lebenswerte Stadt. Haus 66 in Mannheim, Jungbrunn, war kurz besetzt und ist inzwischen wieder geräumt. Man hat versucht, hier das Haus 66 den Immobilienhaien zu entreißen und ist inzwischen mit der Stadt im Gespräch für eine Neunutzung. Zunächst zu den Nachrichten. Jagd auf die Jäger. Der illegale Abschuss eines Wolfes am Schluchsee bei Freiburg hat große Empörung ausgelöst. Der Naturschutzbund Deutschlands, NABU, hat Strafanzeige gegen unbekannt gestellt. Brigitte Dahlenwender von BUND forderte eine landesweite polizeiliche Ermittlungseinheit. Speziell geschultes Personal soll bei der Umsetzung der Schutzgesetze illegaler Tötung von Tieren helfen und die Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Erhard Jauch, der Hauptgeschäftsführer des Landesjagdverbandes, verurteilt den Abschuss. Seit Jahren haben sich der Verband mit den Naturschutzorganisationen auf die Rückkehr des Wolfes vorbereitet. Es gebe einen Leitfaden und ein Entschädigungsprogramm. Dass ein Jäger Täter ist, sei gleichwohl nicht ausgeschlossen. Seit der Rückkehr der Wölfe in den 1990er Jahren wurden 25 Wölfe nachweislich und illegal in Deutschland geschossen. Nur dreimal wurde der Schütze ermittelt. Einmal kam es zu einer Verurteilung. Der Täter zahlte 3.500 Euro Geldstrafe und musste seine Waffen abgeben. Das Tierschutzgesetz sieht in solchen Fällen bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe vor. Im Fall Schluchsee ist ein Tatverdächtiger laut Markus Faller von der Staatsanwaltschaft Regensburg ermittelt. Unklar sei, ob Anklage erhoben werde. AKW-Bauschutt der Atomkraftwerke Obrigheim und Neckarwestheim unbeliebt. Viele wollen den Abriss der Atomkraftwerke Obrigheim und Neckarwestheim. Den Schutz von dort will im Land keiner. Der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Achim Brüttel, CDU, preschte nun vor. Schriftlich wurden Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltminister Franz Untersteller, beide Grüne, darum gebeten, die Ablagerungen des AKW-Bauschutzes auf Kreisgebiet nicht gegen die Sorgen und Ängste der Menschen zu erzwingen. Das Land, grün geführt, ärgert sich vor allem über eine ältere Äußerung Bröttels. Die Abnahme freigemessener Abfälle aus dem Rückbau des AKW Obrigheims generell zurückzuweisen. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes, CDU geführt, seien die jeweiligen Landkreise zur Entsorgung verpflichtet, schrieb das Ministerium. Beim Streit gehe es um die Abfälle, die nach Messungen aus der strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen werden. Das sind laut Ministerium jene Reststoffe aus nuklearer Nutzung, deren Radioaktivität im Bereich von 10 Mikrosievert pro Jahr gegenüber der natürlichen Radioaktivität von durchschnittlich 2100 Mikrosievert im Jahr praktisch keine Rolle spiele. Also laut Umweltministerium unbedenklicher ist als ein Sack Kunstdünger aus dem Baumarkt. Bildungszeitgesetz beim Arbeitgeber unbeliebt. Anspruch auf politische Weiterbildung haben Arbeitnehmer in Baden-Württemberg, so sieht es das seit Juli 2015 gültige Bildungszeitgesetz vor. Die Unternehmen müssen ihre Beschäftigten im Rahmen der Bildungszeit für Seminare zu sozial- und gesellschaftspolitischen Themen für 5 Tage Bildungsurlaub pro Jahr freistellen. Ein Mechatroniker hatte bezahlte Freistellung für einen 2-teiligen Spanisch-Intensivkurs Ende 2016 und Anfang 2017 beantragt, in Costa Rica und Panama. Der Arbeitgeber bot dem Mann nur lediglich unbezahlten Urlaub und bekam Recht. Die Motivation zur Teilnahme an Weiterbildungen scheint gering zu sein. Flüchtlinge nehmen Integrationskurs gut an. Bis Ende des Jahres rechnet das Jobcenter Stuttgart mit etwa 7.000 Menschen, deren Antrag auf Asyl anerkannt ist. Spätestens dann besuchen die Flüchtlinge auch die Integrationskurse des Bundes und lernen Deutsch. Die bisherige Erfahrung beim Jobcenter ist, dass nur rund 30% der Flüchtlinge vor ihrer Anerkennung einen Sprach- und Integrationskurs besucht haben. Beim Warten auf die Asylanerkennung wird so nicht selten ein Jahr verloren. Viele dieser Geflüchteten haben nicht einmal Sprachkenntnisse für ein Praktikum, von einer Ausbildung nicht zu reden. Komplizierte Regelungen führten zu weiteren Verzögerungen. Diese Ausbildungslücke besteht nur noch inzwischen rückblickend. Inzwischen wurden Verfahren vereinfacht. Heute stellt das Sozialamt die Teilnahmeberechtigung aus. Für Anerkannte ist der Integrationskurs Pflicht. Dies gilt seit Juli auch für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive aus Iran, Irak, Syrien, Eritrea und Somalia, die sich noch im Asylverfahren befinden und denen die Kurse bisher auf freiwilliger Basis offen standen. Wer nicht darunter fällt, kann städtische Sprachkurse besuchen. Abschiebungen. Gestern Mittwoch wurde laut Regierungspräsidium Karlsruhe 12 Menschen aus Baden-Württemberg in den Kosovo abgeschoben. Geplant war es, 60 Menschen abzuschieben. Aus der Stadt Freiburg wurde eine Person abgeschoben. Eine weitere abgeschobene Person gehörte der Roma-Minderheit an. Kinder bis 14 Jahren befanden sich dieses Mal nicht unter den Abgeschobenen. Am Freitag auf Samstag wurde das Schweizer AKW Betznau abgeschaltet. Grund war ein Ölleck im nicht-nuklearen Bereich. Die Zeitungen haben berichtet und ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechstein von TRAS, das heißt dem Trinationalen Atomschutzverband. Erstmal Servus.
Ja, guten Morgen.
Was ist da los gewesen im nicht-nuklearen Bereich? Ist ja sehr schön, dass immer was im nicht-nuklearen Bereich passiert. Über den nuklearen Bereich erfährt man ein bisschen weniger, aber diesmal ist entsprechend Betznau abgeschaltet worden. Ich glaube, Betznau 2 ist abgeschaltet worden, Betznau 1 ist ja schon seit längerem unten.
Ja, Betznau 1 hat keine Startgenehmigung von der Aufsichtsbehörde und die Axpo lässt jetzt Betznau 2 weiterlaufen, weil sie unbedingt an der Kernenergie festhalten will, noch möglichst lange. Und jetzt zeigt sich aber auch, dass bei dem zweiten Werk, das ja auch zum ältesten AKW-Komplex der Welt gehört, dass es da immer wieder Unterbrüche gibt, mit denen man eigentlich so nicht gerechnet hat, aber man weiß nicht genau, was es ist und wie lange es geht. Die Betreiber sagen dazu eigentlich gar nichts.
Was kann man überhaupt zu diesem, ja, eigentlich im Grunde genommen kleinen Leck, ist ja eigentlich fast nur ein kleines Leck, sagen? Gibt es überhaupt was groß zu sagen dazu?
Nein, ich denke, das ist einfach der konventionelle Teil, das heißt die Stromerzeugung, der Generator, wir wissen es eigentlich nicht. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass wir einen Prozess führen gegen die Betreiber, weil die Erdbebenvorschriften nicht eingehalten sind. Dieser Prozess, dass die Aufsichtsbehörde lehnte unseren Vorstoß auf Schließung ab und jetzt kommt das vor Bundesverwaltungsgericht. Wir sind im Moment daran, wieder neue Akten einzureichen. Bis im September haben wir Zeit und wir hoffen eigentlich, dass wir noch dieses oder Anfang nächstes Jahres einen Bescheid bekommen. Die Betreiber werden das sicher vor Bundesgericht weiterziehen, aber wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren einen definitiven Entscheid bekommen.
In der Schweiz ist ja zum Teil zumindest die Atomkraft auf dem Rückzug. Das heißt, es soll natürlich bis 2025 entsprechend alles abgeschafft sein.
Ja, so klar ist das überhaupt nicht. Die AXPO ist ja nach wie vor geradezu fanatisch darauf festgelegt, Geld zu verbrennen. Also jetzt in Betznau, denke ich, die Stromerzeugung liegt irgendwo über 10 Cent pro Kilowattstunde und am Markt werden zurzeit 3 bis 4 Cent gelöst für diesen Strom. Also das Ganze ist sehr defizitär, aber die AXPO hat immer noch auch Freunde in der Regierung, die haben jetzt gerade die Beiträge für die Entsorgung um 2/3 gesenkt. Das heißt, man hält in diesen Kreisen die Kernenergie noch immer für systemrelevant und tut so, als ob es keine Alternativen gäbe. Aber wie gesagt, der Meiler 1 steht still und ich frage mich, wie lange es noch geht, bis dort ein Buchhalter eingreift und diese unrentablen Anlagen endlich schließt. Das wissen wir nicht.
Augenblicklich sind die Temperaturen auch relativ hoch. Solche Atomkraftwerke müssen auch immer gekühlt werden, ob das jetzt Betznau ist oder Fessenheim oder sonst welche. Und die Flüsse sind warm. Gibt es ein Problem in der Richtung augenblicklich?
Nein, im Moment hören wir davon nicht. Aber jetzt ist ja das Wetter auch wieder ein bisschen kühler. Das hängt damit zusammen, dass die Wasserstände der Flüsse in der Schweiz noch immer relativ hoch sind. Es hat auch immer wieder geregnet, Gewitter und so weiter. Also da gibt es im Moment wenig zu melden.
Wenn wir jetzt mal weiterschauen, der Trinationale Atomschutzverband kümmert sich natürlich nicht nur um Betznau, sondern praktisch um alle Atomkraftwerke in unserer Region, im Dreiländereck sozusagen. Was steht da an?
Ja, im Moment, wir reisen nach Stuttgart, um uns abzustimmen mit den deutschen Strahlenschutzbehörden in Baden-Württemberg. Das Gespräch dreht sich um Fessenheim. Wir haben eine Analyse gemacht über die Sicherheitsmängel und werden diese Liste in Frankreich einreichen. Wir haben sie auch schon eingereicht und zusätzliche Auskünfte verlangt. Wir sehen das, wir möchten einfach Druck ausüben. Die EDF muss sich bewusst sein, dass wenn sie weiter das Werk betreibt, dass wir die Nachrüstung einfordern werden, das trifft sie finanziell. In dem Sinne haben wir eine sehr genaue Analyse, was noch zu tun ist und wir werden uns nicht scheuen, auch gerichtliche Schritte anzugehen, sobald wir erkennen, wo wir nachstoßen können.
Das heißt, auch wenn das Ende der Atomkraft so oder so abzusehen ist, weiter nachfassen, ansonsten läuft es noch ein bisschen länger raus.
Ja, man sollte sich keine Illusionen machen. Die Franzosen sind in sich zerstritten. Es gibt von der EDF nach wie vor einen Plan, die Werke zu verlängern auf 50 bis 60 Jahre Laufzeit. Und diese Marschrichtung ist so noch nicht entschieden. Also was wir einfach wissen ist, dass die EDF durchaus anerkennt, dass Fessenheim geschlossen wird, wenn Flamanville eröffnet wird. Und dass es das erste Werk ist, das man schließt, das ist jetzt unwidersprochen so. Aber bei Flamanville wissen wir ja, dass die gefälschten Zertifikate eben dazu geführt haben, dass sich die Eröffnung verzögert. Und ob es dann 2019 tatsächlich so weit sein wird, da stellen sich einfach noch Fragen. Und deshalb möchten wir hier bei Fessenheim nicht lockerlassen mit der Schadensanalytik.
Dann danke ich mal Dr. Rudolf Rechsteiner für diese Informationen, Vizevorsitzender des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS. Merci.
Vielen Dank.
Was war eigentlich die konkrete Fragestellung Ihrer Studie?
Die konkrete Fragestellung der Studie war herauszufinden, was AfD-Wähler antreibt. Da sind wir natürlich nicht die Einzigen, aber wir wollten ein bisschen tiefer gehen. Wir wollten vor allen Dingen wissen, welche Bedeutung hat das, was wir sehr soziologisch-soziale Lage nennen. Das ist einerseits natürlich so die Frage, was verdient jemand, wie viel Bildung hat jemand und so weiter, aber auch die Frage, wie fühlt er sich? Fühlt er sich sicher? Hat er Ängste in Bezug auf seinen Arbeitsplatz, in Bezug auf seine Zukunft? Und da wollten wir einfach ein bisschen tiefer graben, als das Studien bisher getan haben.
Ich meine, von der Theorie, da haben wir ja irgendwann mal von Marx gelernt, das Sein bestimmt das Bewusstsein.
Ja.
Ist es in dieser Art rausgekommen?
Ja, das schon, aber es ist eben nicht mehr so eng, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Es ist nicht so, dass nur diejenigen, die wirklich sozial abgehängt sind, AfD wählen. Das geht bis weit hinein in die unteren Mittelschichten und es ist sogar so, haben wir festgestellt, dass Leute, die besonders viel verdienen, häufiger AfD wählen. das ist nochmal so eine besondere Gruppe. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass die Menschen, wenn sie Angst haben um ihre finanzielle Zukunft und ihren Arbeitsplatz, häufiger AfD wählen. Und diese Ängste kommen nicht völlig aus dem Nichts. Die begründen sich nicht unmittelbar dadurch, dass es denen aktuell ganz, ganz schlecht geht. Aber diese Ängste kommen von Erfahrungen, die die machen. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass sie erleben, dass sie stärker überwacht werden durch die Digitalisierung. Dass sie das Gefühl haben, dass ihr Arbeitsplatz bedroht ist durch bestimmte Digitalisierungsprozesse zum Beispiel. Und insofern kann man schon, finde ich, nach wie vor sagen, was die Menschen erleben, konkret, also ihr Sein hat was damit zu tun, was die Leute denken und fühlen.
Jetzt gab es ja auch eine Studie oder mindestens eine von dem Deutschen Institut für Wirtschaft, also kein gewerkschaftsnahes Institut, das darauf kam, dass unter den AfD-Wählern seien besonders viele Gewerkschaftsmitglieder. Ja. Ja. Hat sich das bestätigt?
Das hat sich in dieser Einfachheit nicht bestätigt. Denn wenn man sich eine einfache Verteilung anguckt, dann kann man schon sagen, dass da mehr Gewerkschaftsmitglieder sind. Das hat aber was damit zu tun, dass Arbeiter häufiger AfD wählen. Das ist eine Gruppe, die wirklich überdurchschnittlich häufig AfD wählt, und Arbeiter sind nun mal häufiger Gewerkschafter. Das ist also mehr die Berufsposition, die Situation, in der sie sind, als die Gewerkschaftsmitgliedschaft, die da sozusagen ausschlaggebend ist. Würde man jetzt sich zum Beispiel nur die Arbeiter angucken, nur die Gruppe der Arbeiter, würde man nicht sehen, dass da dann die Gewerkschafter häufiger AfD wählen.
Das war jetzt vielleicht nicht Inhalt Ihrer Studie, aber hätten Sie eine politische Empfehlung daraus, wie mit der AfD umzugehen wäre?
Ja, ich glaube, dass die Menschen erleben, dass diese Gesellschaft auseinanderdriftet. Und auch wenn sie davon im Moment noch nicht unmittelbar betroffen sind, weil sie zum Beispiel arbeitslos sind oder wirklich arm sind, macht den Menschen das Angst. Und ich glaube, dass diese Angst ein starker Treiber der Entscheidung ist, AfD zu wählen. Und deshalb wäre meine Empfehlung, sich stärker darauf zu konzentrieren, als diese Ängste zu bedienen, indem man beispielsweise stark darauf fokussiert, Migration zu stoppen oder zu begrenzen.
Ja, aber nun macht ja die AfD, wenn man diese Ängste jetzt mit Angst um Arbeitsplatz, Kontrolle und so weiter, möglichen sozialen Abstieg zusammentut, dann bedient ja die AfD genau diese Schiene nicht, sondern sie macht etwas Angst vor Einwanderung zum Beispiel, vor allen Dingen.
Genau, ja, das stimmt. Wir haben festgestellt in der Studie, dass die Menschen Angst haben vor einem Kontrollverlust über ihren Arbeitsplatz, aber auch das Gefühl haben, sie können das politische System nicht mehr wirklich kontrollieren, mitgestalten, sie fühlen sich als Bürger entmündigt. Und das ist natürlich eine sehr komplexe Gemengelage. Und dann zu sagen, naja, okay, wir kontrollieren Einwanderung, ist natürlich erstmal eine vermeintliche, sehr einfache Antwort, wie man Kontrolle zurückgewinnen kann. Ich glaube, die Antwort ist zu einfach, aber das scheint zu funktionieren. Das wäre meine Erklärung, warum die AfD auf diese Ängste eine scheinbare Antwort gefunden hat.
In Mannheim gab es eine Hausbesetzung, und zwar im Stadtteil Jungbusch. Und ich bin jetzt hier verbunden mit dem Christopher. Servus, Christopher.
Hallo, Konrad.
Ja, eine Hausbesetzung, das heißt kurz rein, ein bisschen abfeiern, Aktion machen und wieder raus. Und das Ganze in Mannheim. Ich bin natürlich jetzt nicht über die Hintergründe vollstens informiert, sondern ich habe dich an der Leitung, um mich vollstens oder zumindest teilinformieren zu lassen. Das heißt, was ist daran interessant? Warum habt ihr denn überhaupt hier ein Haus in Mannheim besetzt?
Ja, dazu muss ich vielleicht ein, zwei Sätze ausholen. Und zwar, hat im Stadtteil Jungbusch stattgefunden. Das ist ein Stadtteil, wo in den letzten Jahren sehr, sehr viele Häuser verkauft wurden, vor allem an private Investoren, und die haben die Mieten so in die Höhe getrieben, dass sich viele jetzt einfach das Wohnen hier nicht mehr leisten können. Die Stadt hat es auch erkannt. Jetzt gibt es das eine Haus, das ist die Hafenstraße 66, die wir besetzt haben. Die gehört der Stadt, aber wir haben erfahren, dass die Stadt da keinen Wohnraum schaffen will, sondern es für Startups nutzen wollen. Und dann haben wir beschlossen, da reinzugehen.
Das ist natürlich nur ein Haus, das heißt ein Haus unter vielen. Was ist überhaupt der Jungbursch? Ich meine, das ist für mich einfach auch ein neuer Name.
Der Jungbursch, das ist ein ziemlich innenstadtnahes Viertel in Mannheim. Der hatte vor vielen Jahren einen ziemlich schlechten Ruf, aber hat vor allem dadurch, dass die Stadt die Kreativwirtschaft hierher gelockt hat etc. in den letzten Jahren eine unglaubliche Aufwertung erfahren, die sich jetzt auch in den Mieten widerspiegelt.
Das heißt, eine Stadt im Wandel. Gentrifizierung kann man dazu sagen, das heißt die alten Mieter raus, neue Mieter rein?
Genau, das ist das, was wir kritisieren.
Und ihr habt hier das Haus 66 besetzt. Nun war das natürlich eine ziemlich kurze Besetzung. Warum diese Aktion, beziehungsweise was habt ihr denn da gemacht?
Das hast du ja schon in der Einleitung gesagt. Rein, kurz Programm machen und wieder raus. Das war ursprünglich gar nicht so geplant. Wir hatten eigentlich geplant, drinnen zu bleiben. Sind dann aber direkt, dadurch, dass wir das Haus besetzt hatten, haben wir die Fakten geschaffen, die die Stadt an den Verhandlungstisch gebracht hat. Wir haben den ganzen Tag, das war auch ziemlich anstrengend, mit der Stadt verhandelt und die ist uns am Endeffekt so weit entgegengekommen. Am Ende war auch der erste Bürgermeister da etc., dass ich gleich um 15 Uhr mit ein paar anderen Mitbesetzerinnen zu einem Gespräch eingeladen bin über die Zukunft des Hauses, wie wir die weiter gemeinsam gestalten können. Und dann haben wir beschlossen, der Stadt entgegenzugehen und das Haus auch wieder verlassen.
Was habt ihr konkret an diesen Hausbesetzungen gemacht, beziehungsweise die Anschlussfrage, was habt ihr ganz konkret jetzt vor, mit diesem Haus zu machen? Es ist ja irgendwie so eine Art Insel dann hier im Jungbusch, während überall praktisch die Häuser auf- und umgebrochen werden, neue Mieter reinkommen. Bleibt also praktisch dieses Haus 66 oder soll dieses Haus 66 irgendwo den Charakter von Jungbusch erhalten?
Ganz genau. Wir sind da am späten Vormittag rein und haben das Ganze unter dem Motto Grand Hotel Jungbusch eröffnet. Eine feierliche Eröffnung mit einem bunten Programm und direkt alle Nachbarinnen, die Politik, die Medien etc. eingeladen und wollten halt mit diesem Programm zeigen, wie eine Nutzung des Hauses in unseren Augen aussehen könnte, wenn es nicht leer steht.
Jetzt nochmal zurück. Ich meine, Mannheim ist natürlich groß und das ist ein Haus in einem Viertel. Und ihr seid ja, glaube ich, auch von der WGDS, das heißt, wem gehört die Stadt? Da steckt natürlich auch ein größeres Projekt dahinter. Und das ist ja praktisch ein Haus wie ein Tropfen auf die heiße Stadt.
Das kann man so nicht direkt sagen, weil der Jungbusch ist in der Tat ein ziemlich kleines Viertel. Und diese Problematik, von der ich am Anfang geredet habe, die ist vor allem dadurch entstanden, dass mittlerweile 23 Häuser von der französischen Großbank BNP Paribas aufgekauft worden sind. Und in dem Verhältnis ist ein Haus dann auch schon wieder mehr, wenn wir das dem privaten Wohnungsmarkt entziehen können.
Das heißt, da verändert sich einiges.
Genau, das ist ein sehr zentrales Haus. Das ist vor allem auch ein Zeichen. Also die Stadt hat ja auch erkannt, dass irgendwie sozialer Wohnungsraum entstehen muss und bekennt sich auch zu Wohnprojekten und das wollen wir jetzt da durchsetzen.
Wo geht die Stadt dann auch sonst zu Wohnprojekten um oder wie läuft es in der Stadt generell bei Wohnprojekten? Ich meine, wem gehört die Stadt? Ist ja auch ein Projekt, was jetzt nicht so einfach aus der Taufe gehoben worden ist und da ist ja auch grundsätzlich Kritik dahinter.
Und es gibt seit 2013, also sind ja zwei getrennte Fragen. Zum einen, wie die Stadt mit Wohnprojekten umgeht, da ist sie schon befürwortend. In den letzten Jahren sind drei Stück entstanden auf einem alten Kaserngelände der Amerikaner, als sie abgerückt sind. Und ja, wir hoffen, dass wir jetzt auch hier einen Jungbusch einschaffen können. Die zweite Frage war ja zu unserem Bündnis. Uns gibt es seit 2013 und seitdem machen wir auch aktive Stadtpolitik. Wir waren erst ein bisschen breiter aufgestellt vom Thema, aber weil das Thema Mieten und Wohnen jetzt so präsent ist, beschäftigen wir uns hauptsächlich damit.
Wer ist vor allen Dingen mit diesem Thema Mieten und Wohnen beschäftigt? Sind es Studierende oder eher die ärmeren Bevölkerungsschichten in der Stadt, wie man so schön sagt heutzutage, die sozial Schwachen?
Die sich bei uns organisieren, bei Wem gehört die Stadt?
Zum Beispiel.
Also Wem gehört die Stadt sind wir ein Bündnis verschiedener Gruppen und das ist relativ bunt gemischt. Es sind natürlich auch viele Studierende dabei, das ist wahrscheinlich ein Zeitprivileg, was sich da umsetzt. Aber wir wollen ja auch gerade mit dem Hafen 66 einen integrativen Wohnraum schaffen, der auch Wohnraum bietet für die Bewohnerinnen des Jungbusch, die jetzt verdrängt werden. Das sind vor allem Menschen aus Bulgarien, Rumänien etc.
Und das glaubt ihr hier mitzukriegen. Das heißt, heute geht ihr in die Verhandlungen mit der Stadt hinein. Was sind da nochmal eure konkreteren Forderungen bzw. die Möglichkeiten, die ihr hier habt?
Ja, unsere konkreten Forderungen sind, wie gesagt, das Haus in ein Mietshäuser-Syndikat-Projekt umzuführen, das ist so ein, zu überführen, das ist so ein, sehr so ein Wohnprojekt. Wir fordern deshalb von der Stadt, uns das Haus zu einem Preis zu überlassen, der irgendwie einbezieht, in was für einen baufälligen Zustand das ist und wie günstig sie das als Insolvenzimmobilie vor 6 Jahren gekauft hat. Und dann wollen wir ein Gutachten erstellen lassen und gemeinsam mit Architekten und dem offenen Stadtteil treffen, was wir hier ins Leben gerufen haben, entscheiden, wie wir das irgendwie dem Viertel zunutze stellen können.
Dann wünsche ich euch auf jeden Fall da mal viel Glück dazu bei den Verhandlungen und im Nachfolgenden. Das war hier Christopher von Wem gehört die Stadt zur Besetzung im Jungbusch Mannheim. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 10. August 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, für alle, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je roule une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête, dans le couloir de la mort j'attends. Par les écrans de la Real TV, on ne sait même plus pour qui voter. Tant pis si les fascistes vont l'emporter. Je roule une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête, comme des milliers de gens.